Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu ganz herzlich willkommen. Das ist der wichtigste Kampf unseres Lebens, mahnte UN-Chef Guterres in Glasgow, die Teilnehmer des Weltklimagipfels. Jetzt müsse radikal gehandelt werden. Von jedem Land, jeder Stadt, jeder Firma, jeder Finanzinstitution glaubwürdig und nachvollziehbar müssten die Emissionen jetzt runtergefahren werden. Ist das nur Blabla oder doch schon ein Fortschritt? Kriegt die Weltgemeinschaft noch die Kurve? Das fragen wir heute im Wortwechsel und wollen eine Gipfelbilanz versuchen, des Gipfeltreffens in Glasgow, das ja noch läuft und auch ganz offensichtlich in eine Verlängerung geht. Wir sind auch virtuell mit Glasgow verbunden. Unsere Gesprächspartner sind Pauline Brünger von Fridays for Future, Anke Herold, die Geoökologin und Geschäftsführerin des Öko-Instituts in Freiburg, Georg Ehring von der Deutschlandfunk-Umweltredaktion, die beiden sind in Glasgow im Augenblick, und Karin Pittel leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen in München. Ganz herzlich willkommen an Sie alle. Ich würde jetzt gerne direkt nach Glasgow gehen und unseren Kollegen Georg Ehring fragen, wie ist denn der Stand der Dinge? Was wird weiter verhandelt und wie lange voraussichtlich noch?
Es wird in der Tat weiter verhandelt. Es gab heute Nachmittag ein informelles Plenum, so nennt sich das. Da konnten die Parteien sagen, was sie von dem Entwurf eines Abschlusspapiers halten, was die Veranstaltungsleitung vorgelegt hat. Es gab durchaus einiges an Kritik daran. Die Formulierungen zum Kohleausstieg waren vielen Entwicklungsländern zu schwach und die Arabien wahrscheinlich eher zu stark und zum Ausstieg aus fossilen Energien. Jetzt ist die Sitzung unterbrochen. Die Leitung berücksichtigt die Bedenken, arbeitet sie in die Texte ein und dann soll es, so die Formulierung, heute Nacht oder heute Abend irgendwann ein neues Plenum geben. Und wenn man sich dann geeinigt haben sollte, dann wäre die Konferenz zu Ende. Das heißt, es kann sein, dass wir heute die Nacht durchmachen und morgen früh ist das Ergebnis perfekt. Es kann aber auch sein, dass das Ganze sich noch länger verzögert. Mhm. Beim letzten Mal in Madrid hat es bis Sonntagmittag gedauert. Auch das ist hier nicht ausgeschlossen.
Sie haben ja auch schon über 20-jährige Gipfelerfahrung, ebenso wie Anke Herold vom Öko-Institut in Freiburg. Frau Herold, Sie sind im Verhandlungsteam der EU in Glasgow dabei. Also das heißt, Sie verhandeln auch mit. Jetzt gerade nicht. Es ist ja auch eine Pause, aber Sie sind ja auch in unserer Sendung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird da jetzt gefeilscht und wer redet mit wem?
Also auch auf der technischen Ebene ist das jetzt langsam zum Ende gekommen hier. Also man muss sich vorstellen, dass es sehr viele einzelne Verhandlungspunkte gibt, die in unterschiedlichen Räumen dann verhandelt wird von den eher technischen Experten. Da sitzen dann so 60 bis 100 Leute um einen riesigen Tisch, die dann diese verschiedenen Dinge diskutieren. Das ging auf Hochtouren jetzt zum Teil die vergangenen Nächte durch, dann auch heute den ganzen Tag über. Bei meinen Themen ist jetzt irgendwie Schluss. Jetzt wurde auch gesagt, wir müssen jetzt warten auf diesen neuen Text und auf das Plenum, was dann irgendwann in der Nacht kommen wird. Also ich würde mal sagen, das dauert noch eine Weile, weil die Präsidentschaft da einfach aus sehr, sehr vielen einzelnen Verhandlungsrunden die Texte nun da einarbeiten muss.
Wir müssen uns zu den Hintergrundgeräuschen aus Glasgow sagen, das sind die Hallen, in denen Sie da Ihre Büros und Ihre Arbeitsplätze haben. Da laufen natürlich Klimaanlagen, wie passend. Die machen enorm viel Lärm. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir zu Karin Pittel nach München gehen, Frau Pittel. Und das ist ja eine wunderbar klare Leitung, die wir jetzt da haben. Wenn Sie nach Glasgow schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Oh, gute Frage. Also aus meiner Sicht ist es noch halb leer. Also was natürlich schon positiv zu sehen ist, ist, dass zumindest in dem Abschlussdokument im Prinzip drei Aspekte berücksichtigt sind. Das eine ist, dass klar gesagt wird, bis 2030 sollen die Emissionen um 45% sinken als Voraussetzung überhaupt, um noch eine Chance zu haben, 1,5 Grad zu erreichen. Das zweite ist, dass fossile Energieträger bzw. eben der Kohleausstieg in einer allerdings weichgespülten Form drinstehen. Und das dritte ist, dass sehr viel stärker als früher auch Langfriststrategien eingefordert werden. Weil dadurch, dass der Zeithorizont so kurz ist, brauchen wir jetzt wirklich einen langfristigen Plan und nicht immer nur für die nächsten 5 Jahre. Das ist sozusagen die Halbvollversion. Die Halbleerversion wäre dann eben, dass zum Beispiel eigentlich nur Kohle als Ausstieg gefordert wird und nicht fossile Energieträger allgemein, dass so eine verklausulierte Formulierung, ineffiziente Subventionen von fossilen Energieträgern sollen abgeschafft werden, womit ich überhaupt kein Problem als Ökonom habe, weil Subventionen für fossile Energieträger sind immer ineffizient. Aber was natürlich dazu genutzt werden wird, politisch da einen Ausweg zu finden, weswegen man die vielleicht dann doch nicht abschaffen kann. Und was natürlich noch hinzukommt, sind die bisher, soweit ich weiß, aber vielleicht wissen die Glasgower-Kollegen da mehr, fehlenden Ergebnisse, was den Artikel 6 angeht, also die internationale Kooperation bei der Emissionsminderung und eben auch eine befriedigende Abschluss der Gespräche zu den Schäden des Klimawandels, also Loss and Damages.
Was da gezahlt wird, vor allen Dingen für die ärmeren Staaten und die besonders betroffen sind. Da kommen wir gleich im Einzelnen noch zu. Aber zunächst nochmal zu Pauline Brünger, Klimaaktivistin von Fridays for Future, eine der Sprecherinnen. Hat ja heute Franz Timmermans, der Leiter der EU-Delegation, ein Foto von seinem einjährigen Enkelkind hochgehalten und gesagt, ich will nicht, dass der Kleine 2050 mit anderen Menschen um Wasser und Essen kämpfen muss. Das war ein sehr emotionaler Appell. Er sagt, das war jetzt nicht politisch, das war persönlich. Da hofft man sich als Bürger, als Mensch, dass irgendeiner kommt und sagt, jetzt hauen wir doch mal den Knoten durch, wir machen das jetzt ganz einfach. Und dann hören wir von diesem vielen Verhandeln. Macht sie das manchmal auch etwas traurig?
Auf jeden Fall. Also das, was Franz Timmermans da gezeigt hat, ist ja eine wirklich erschreckende Version für die Zukunft von seinem Enkelkind. Ich habe einen kleinen Cousin, der ist genauso alt. Aber ja, stand jetzt auch eine realistische Version. Also das sind ja tatsächlich die Sorgen, die sich junge Menschen momentan machen. Und das ist ja teilweise auch schon die Realität für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und wenn man so viel wie auch, würde ich sagen, in der heutigen Zeit mit so viel Leid konfrontiert wird und mit der Aussicht, dass das immer schlimmer wird, dann ist da ganz, ganz viel Trauer. Und ich würde sagen, bei mir aber auch nicht nur. Ich habe mir überlegt, was ist dann die beste Bewältigung dazu, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht mit der Welt, irgendwas funktioniert gerade nicht so, wie es sein sollte. Und ich denke mir dann, lass uns das doch lieber ändern, lass uns was draus machen. Und ich habe auf dem Weg ganz, ganz viele inspirierende Menschen kennengelernt und getroffen, die ja mittlerweile ja in Massen dafür auch kämpfen, dass sich sozusagen was verändert, dass wir endlich auf einen klimaneutralen Pfad kommen und dadurch eine große Katastrophe verhindern. Und das wiederum macht mir ganz schön viel Hoffnung, auch in diesen Zeiten.
Mhm. Die Menschen stehen im Prinzip dahinter. Das wurde auch auf dem Gipfel auch durchaus prominent immer wieder gesagt. Trotzdem, wir kommen nicht dahin. Was ist eigentlich die gewaltige Bremse? Frage an Sie alle. Wer will in Glasgow? Frau Herold.
Ja, bei meinen Themen kann ich das sehr, sehr klar irgendwie benennen mit Saudi-Arabien. Also ich verhandle hier den Transparenzrahmen. Das heißt, inwieweit berichten die Länder transparent über das, was sie dann national umsetzen? Inwieweit berichten sie transparent ihre Treibhausgasemissionen? Und da haben wir mit der arabischen Gruppe irgendwie hier einen großen Bremser, die ganz klar irgendwie keine transparenten Daten haben wollen und keine Daten zur Fortschrittskontrolle. Da sind die auch sehr isoliert, sodass ich hoffe, dass wir das dann trotzdem bekommen, weil das daran hängt dann auch für mich sehr stark die Glaubwürdigkeit des Pariser Abkommens. Bei anderen Themen wie dem Artikel 6 und den Marktmechanismen, da haben wir eine sehr, sehr, sehr vielfältige Interessenslage der Länder, der unterschiedlichen Länder. Und in dieser vielfältigen Interessenslage ist es sehr, sehr schwierig, dann noch Umweltintegrität und zu bewahren und zu verhindern, dass es da sehr viele neue Schlupflöcher gibt, wo Minderungen angerechnet werden, hinter denen einfach nur heiße Luft und sonst nichts steht. Also da ist noch sehr, sehr viel im Moment Da verändern sich die Texte praktisch stündlich und da versuchen einige Ländergruppen da gute Dinge zu machen, aber das ist gerade noch sehr schwierig zu sehen, wo das, wie das hier am Ende dann aussieht.
Hört sich an wie eine Springprozession. Georg Ehring, auch Sie haben schon viele, viele Klimaschutz-Gipfeltreffen beobachtet und darüber berichtet. Wenn Sie jetzt Glasgow mal bilanzieren, die letzten zwei Wochen, ist es durchaus doch ein eher volles Glas, was Sie da vor sich haben. Geht es etwas voran?
Ja, also ich finde, das Glas ist ziemlich voll. Es hat Fortschritte gegeben, vor allem beim Thema Kohleausstieg. Es gibt dieses Abkommen USA-China, was am Rande hier verkündet worden ist, was dafür spricht, dass zwei ganz große Mächte sich jetzt im Klimaschutz engagieren wollen. Es gibt die Formulierungen zum Kohleausstieg, so abgeschwächt oder stark sie auch am Ende erscheinen wollen, die im Abschlusspapier sind. Das ist alles viel mehr, als es vorher gegeben hat und auch mehr, als ich erwartet habe. Das Problem ist, was voll ist, ist ein Schnapsglas und wir brauchen einen Maßkrug. Denn die Herausforderungen, die sind noch viel, viel größer.
Was glauben Sie, wie groß ist der Wille, da tatsächlich jetzt auch weiter voranzuschreiten?
Also ich glaube, dass es einen Paradigmenwechsel schon gibt, gerade weg von der Kohle, dass da ganz viele Institutionen, ganz viele Staaten begriffen haben, mit Kohle kann man kein Geld mehr verdienen, zukünftig zumindest mit neuen Kraftwerken nicht und mit neuen Anlagen nicht, dass da sich ein schneller Wechsel wirklich vollziehen wird. Das Problem ist, dass es ganz viele Anlagen gibt, die noch eine lange Laufzeit brauchen, damit sie sich amortisiert haben. Wir nehmen zum Beispiel Nord Stream 2, die Gasleitung zwischen Deutschland und Russland, gerade eben fertig. Und da möchten die Betreiber natürlich, dass die möglichst noch ein paar Jahrzehnte läuft. Und das Festhalten an der Restlaufzeit dieser vielen Anlagen, das wird, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und davon, dass man diese Anlagen schnell stilllegen kann, wird davon abhängen, ob wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können oder nicht.
Karin Pittel, die Frage an die Ökonomin: Muss eventuell auch Geld bezahlt werden, damit zum Beispiel von alten Anlagen abgelassen wird? Also die Verluste, die die Betreiber da jetzt haben, vielleicht auch etwas ausgeglichen werden, um mehr fürs Klima zu tun?
Zum Teil wird es wahrscheinlich notwendig sein. Ich meine, wir haben ja jetzt im Moment die Situation auch im deutschen Kohleausstieg, dass da durchaus einiges an Kompensationszahlungen auch gezahlt werden soll. Die Gefahr ist natürlich immer ganz erheblich, wenn man so etwas schon vorher verkündet, auf so etwas rechnet, denn dann gehen natürlich noch mal mehr Kraftwerke auch in der Zwischenzeit ans Netz, um eben möglicherweise dann auch diese Kompensation zu bekommen. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht nur darüber Gedanken machen, sondern wir sollten uns vor allen Dingen auch Gedanken machen, ob das Geld oder ob wir nicht mehr Geld auch in die Entwicklungsländer und in die Schwellenländer schicken sollten. Weil Sie haben gefragt, welche Interessen hier aufeinander stoßen. Und vieles geht im Grunde natürlich zurück auf ökonomische Interessen. Mhm. Und bei den Industrieländern, man sieht es jetzt zum Beispiel bei der Frage, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Die EU hat im Prinzip schon verkündet, dass ab 2035 keine Autos mehr zugelassen werden sollen, die mit herkömmlichen Verbrennern fahren. Und trotzdem tut Deutschland sich schwer, eine derartige Erklärung für 2040 zu unterschreiben. Das sind die Industrieländer. Und bei den Entwicklungsländern, die haben häufig dann doch Angst, egal wie günstig Erneuerbare jetzt schon sind, dass ihr Entwicklungsmodell möglicherweise auf der Kippe steht, beziehungsweise dass eben die Dinge, mit denen sie zum Beispiel Geld machen, Holzeinschlag etc., ihnen in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Da hat ja Indonesien schon angedroht, wenn da keine Einigung gefunden wird, dann wird das eben weitergemacht. Das ist eine Drohung, ja, kommt nicht wirklich sehr gut an. Wenn wir uns überlegen, dass wenn wir tatsächlich aussteigen aus den Verbrennern bis 2035 in der Europäischen Union, dann gehen unsere ganzen alten Autos erstmal nach Afrika oder auch in andere Entwicklungsländer und werden da weitergefahren. Bringt doch fürs Klima überhaupt nichts.
Geht die Frage noch an mich?
Ja.
Okay.
Und gerne auch an alle anderen, bitte einschalten.
Es bringt natürlich insofern schon was, dass zumindest die Nachkommen nicht mehr mit Benzin oder mit Diesel fahren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da gar nichts fürs Klima erreicht wird. Aber das ist eben genau der Punkt auch, dass vieles sehr lange im Umlauf ist. Ob Sie jetzt investieren in ein neues Stahlwerk, was 40 Jahre läuft, ob Sie investieren in eine neue Zugmaschine für einen LKW, die auch bis zu 40 Jahren laufen. Im Prinzip ist vieles, was wir heute tun, determiniert schon in 2045, ob wir tatsächlich klimaneutral werden können.
Mhm. Herr Ehring dazu?
Ich glaube, dass es, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier bei uns sehr schnell von dem Verbrennungsmotor wegkommen und sehr schnell zum Elektroantrieb kommen. Die Autos, die jetzt auf der Straße sind, laufen überwiegend mit fossilen Energien und das wird man auch nicht mehr ändern können, weil man muss möglichst schnell nur noch Elektroautos haben, damit möglichst wenige fossil angetriebene Autos demnächst auch in der dritten Welt ihre Restlaufzeit erleben.
Das Entscheidende scheint ja zu sein, dass tatsächlich der Ausstieg aus Kohle und Gas aus allen fossilen Trägern möglichst schnell kommt. Da hat sich Deutschland nicht gerade besonders hervorgetan. Spielt Deutschland eine Rolle eher als Zaungast in Glasgow, Frau Herold?
Naja, Deutschland ist ja hier sozusagen unter der EU, also sagen, und tritt nicht als einzelnes Land in den Verhandlungen auf. Und die EU tritt nur als nur gemeinsam hier auf. Deswegen, aber in der EU spielt Deutschland eine sehr bedeutende Rolle. Wir haben hier mit Nicole Wielke aus der deutschen Delegation eine entscheidende Verhandlungsführerin von der EU. Wir haben hier mit Staatssekretär Flassbart aus dem BMU einen der Co-Facilitatoren zu dem Finanzierungsthema. Der spielt hier auch eine ganz große Rolle damit in den Verhandlungen. Also da ist Deutschland schon auch sehr deutlich präsent.
Mhm. Pauline Brünger, wie sehen Sie es aus der Sicht von Fridays for Future? Es wurde ja auch bei den Demonstrationen in Glasgow immer gesagt, bloß nicht nur diese Lippenbekenntnisse, bitte kein Blabla, sondern jetzt endlich Entscheidungen. Könnte Deutschland da eine andere Vorbildfunktion erfüllen, als Sie sich das wünschen?
Ich glaube schon. Also man kann, glaube ich, auch festhalten, dass es größere Blockierer gibt auf dieser Klimakonferenz, als Deutschland das ist. Aber man kann auf der anderen Seite, glaube ich, genauso gut sagen, dass Deutschland da jetzt auch nicht als der große Klimaschützer auftritt, wie wir uns eigentlich gerne präsentieren und sozusagen da wirklich so wirbt und so für konsequenten Klimaschutz eintritt, wie das eigentlich möglich wäre. Und das ist natürlich total problematisch. Also auch wenn wir uns angucken, wie gerade der Verhandlungsstand ist. Also man erlebt ja, wir haben das über die letzten 2 Wochen erlebt, dass immer wieder neue Erfolgsbekundungen nach vorne treten. Verschiedene Länder, auch große Industriestaaten, auch Deutschland ja sagen, wir haben hier diese Erfolge nach vorne gebracht. Und natürlich ist das ein Fortschritt, wenn man sich anschaut, wie war das vielleicht bei der Klimakonferenz davor. Aber wenn wir uns anschauen, was müsste getan werden, um eine 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, und das ist ja das Ziel, wozu sich Deutschland bekannt hat, das ist das Ziel, was ja auch jetzt im Wahlkampf, der ist ja noch nicht lange her, sich alle Parteien immer noch mal neu zu bekannt haben, neu zugesichert haben, das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten wollen, dann sehen wir, dass diese Verhandlungen gerade da nicht drankommen und Deutschland anscheinend auch nicht genug dafür tut, dass es da vorangeht.
Die Versprechungen, die Paris gemacht hat, das 1,5-Grad-Ziel dann zu erreichen, das sind Versprechungen, aber die müssen auch eingehalten werden. Die Verbindlichkeit ist immer noch eine ganz, ganz große Frage. Frau Herold, da sind Sie ja auch eine wichtige Verhandlerin, was das angeht. Wo können zum Beispiel oder müssten nicht die Entwicklungsländer tatsächlich das, was man ihnen verspricht, sowohl finanzielle Hilfen, aber auch, dass natürlich das Klimaziel überhaupt erreicht wird, auch irgendwo einklagen können?
Ja, da haben wir leider im Pariser Abkommen nur einen relativ schwachen Mechanismus. Also wir haben so ein Komitee unter Artikel 15, was diese Punkte auch überwacht. Aber wir haben keinen Sanktionsmechanismus oder keine klaren Konsequenzen, dass wirklich Folgen implementiert werden, wenn die Länder ihre Ziele nicht einhalten. Aber wir werden auch künftig unter dem Pariser Abkommen einen Prozess haben, wo wirklich jedes Jahr geguckt wird und kontrolliert wird und überprüft wird, wo die Länder mit ihren Zielen stehen, auch durch solche Experten-Review-Teams, die sich diese Berichte angucken, die Daten angucken. Und das wird dann hier auch diskutiert in entsprechenden Runden. Und da müssen sich die Länder dann auch der ganzen Welt stellen und entsprechende Fragen beantworten, wenn sie dann nicht entsprechend auch leisten, was sie hier versprechen.
Georg Ehring, nehmen wir doch mal das Versprechen an die Entwicklungsländer, 100 Milliarden im Jahr an Ausgleichszahlungen zu bekommen. Das ist ihnen versprochen worden und das funktioniert schon mal nicht und eigentlich müsste sehr viel mehr Geld kommen. Könnte an dieser Frage das Gipfeltreffen von Glasgow scheitern?
Ich würde gerne erst noch mal kurz was zu sagen zu den fehlenden Sanktionen noch. Mhm. Da komme ich da auch gerne gleich drauf.
Ja, bitte.
Das Pariser Abkommen hat die Konsequenz gezogen aus dem Kyoto-Protokoll, dass man das nicht mit Sanktionen machen will. Das Kyoto-Protokoll sah Sanktionen vor. Kanada zum Beispiel oder vor allem Kanada hat das Kyoto-Protokoll unterschrieben gehabt und es dann komplett ignoriert. Die Emissionen stiegen ganz deutlich, obwohl sie was anderes zugesagt haben. Konsequenzen waren null. Und das hat die Glaubwürdigkeit von internationalen Sanktionen aus meiner Sicht völlig unterlaufen. Und auch deswegen hat man dann im Pariser Abkommen gesagt, wir machen Name and Shame. Es gibt eine Buchführung. Das ist ganz wichtig, dass die jetzt auch tatsächlich gut läuft und genau mitkriegt, was auch tatsächlich eingehalten wird. Und wir diskutieren die Ergebnisse dann hier auf den Klimagipfel und stellen sozusagen Leute, die ihre Zusagen nicht einhalten, an den Pranger. Aber stärker ist die internationale Gemeinschaft nicht. Man kann nicht mit Truppen irgendwo einmarschieren, weil ein Land seine Klimaziele nicht einhält. Das ist nicht vorstellbar. Und finanzielle Sanktionen, dafür reicht es auch nicht. Für die 100 Milliarden, das ist ein gebrochenes Versprechen, was die Entwicklungsländer sehr deutlich sagen, dass sie damit nicht zufrieden sind. Aber es sieht ja so aus, dass das im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025 erreicht wird. Und das ist eine gewisse Gesichtsrettung, würde ich sagen, für die Industrieländer. Worauf es jetzt immer mehr darauf ankommt, ist, dass die Entwicklungsländer das auch dafür ausgeben können, wofür sie es wirklich brauchen, nämlich in stärkerem Umfang für die Anpassung an die Erwärmung. Wenn bei ihnen die Städte absaufen oder die Küstenlinien überschwemmt werden oder Trockenheit die Ernten verdorren lässt, da brauchen sie wirklich sehr viel Geld. Und es ist gut, wenn hier beschlossen wird, dass ein größerer Anteil dafür zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, es wird immer noch zu wenig sein.
Immer noch zu wenig heißt, wollen wir mal die Zahlen konkret machen, 100 Milliarden im Jahr waren versprochen worden. Da gibt es Zahlen, die davon ausgehen, dass es mindestens 800 Milliarden im Jahr sein müssten.
Ja, das werden dann ganz, ganz hohe Zahlen und da wird man drüber diskutieren, inwieweit man das, die internationale Gemeinschaft das auch tatsächlich aufbringt. Aber wenigstens das, was versprochen worden ist, das müssen sie ja wohl halten. Und nach 2025 soll das auch aufwachsen und da wird man sich noch die Augen reiben, wie viel das wird.
Gebrochene Versprechen, Pauline Brünger. Geht es für Sie als Vertreterin der jungen Generation auch darum, dass sich die eigentlichen Verursacher, nämlich die Industrienationen, die ja im Grunde zu 80% des Treibhausgasausstoßes verantwortlich sind, auch mal ehrlich machen? Geht es um Moral?
Ich weiß nicht, ob Moral das richtige Wort ist, aber naja, vielleicht auf einer Ebene auch schon. Also wir sind ja, das haben Sie gerade schon gesagt, an einem Punkt, wo wir sehen, wir haben diese riesige, riesige Krise und es gibt einen ganz großen Unterschied darin, wer diese Krise verursacht hat und wer diese Krise zu spüren bekommt. Und ich würde sagen, in Deutschland ist das ganz präsent an diesem generationalen Konflikt. Also dass man sagt, irgendwie in der Vergangenheit und jetzt wird das gemacht, wird diese Krise gemacht und junge und nachfolgende Generationen kriegen das zu spüren. In der Realität ist das ja so, dass jetzt schon ganz, ganz viele Menschen von der Klimakrise betroffen sind. Auch hier in Deutschland, aber ganz, ganz primär eben in Ländern des globalen Südens, so genannt. Und die ja an vielen, vielen Stellen gar nichts dafür können. Und jetzt trotzdem diejenigen sind, die die Folgen davon spüren. Und gleichzeitig aber auch, weil sie ja eine global geschwächte Position haben an vielen Punkten, weil, ich würde sagen, das kann man auch gut als Folgen auch noch von, also so eine koloniale Kontinuität einordnen, gehen sie auch mit einer sehr geringen Verhandlungsmasse in sowas wie die Klimakonferenz jetzt rein. Und da haben globale Industriestaaten, also große Industriestaaten, auch Deutschland, eine ganz, ganz große Verantwortung. Wir haben am Mittwoch gesehen, da fanden Protestaktionen statt, also wie ja fast jeden Tag auf der Klimakonferenz, aber an diesem Tag ganz, ganz speziell vor dem deutschen Pavillon, die sich an die Koalitionsverhandlungen hier in Deutschland gerichtet hat. Und da standen Aktivistinnen aus Regionen, die jetzt schon vielfach von der Klimakrise betroffen und gefährdet sind. Die hatten Schilder, da stand drauf, you owe us, also ihr schuldet uns was. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir in dieser Lage sind. Und ihr müsst euch jetzt auch darum kümmern, dass wir da rauskommen, weil wir können das überhaupt nicht. Und das, finde ich, ist schon ein ganz, ganz starkes Stück. Und wenn man sich dann anguckt, wie auch Deutschland, aber auch ganz, ganz viele andere Industriestaaten diese Verantwortung immer noch so massiv verweigern, das fällt mir natürlich auch total schwer als jemand, der sozusagen Seite an Seite auch mit diesen Aktivistinnen aus dem globalen Süden eigentlich für echte Klimagerechtigkeit kämpft.
Sind Sie da auch enttäuscht von dem, was offensichtlich bei den Koalitionsverhandlungen nicht so ganz richtig läuft, wenn Robert Habeck heute sagt, die Gespräche könnten auch scheitern, eben weil der Klimaschutz nicht genug zum Zuge kommt?
Also, dass diese Ampelverhandlungen nicht dazu führen werden oder wahrscheinlich nicht dazu führen werden, dass 1,5-Grad-konforme Politik gemacht wird, das war leider ja schon absehbar, allein durch den Mechanismus, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt drei Parteien, die im Wahlkampf alle groß damit geworben haben, 1,5-Grad-konforme Politik umsetzen zu wollen, die, ich würde sagen, auch in vielen, vielen Teilen ja auch genau dafür gewählt wurden. Also nicht nur die Grünen, auch die SPD, auch die FDP, die aber alle drei Wahlprogramme vorgelegt hatten zu dem Zeitpunkt, die überhaupt nicht mit diesem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Und wenn man sich jetzt zusammensetzt an den Tisch und sagt, okay, wir haben hier alle irgendwie unsere Punkte und jetzt versuchen wir daraus so eine gute Mischung zu finden, dann ist ja eigentlich, also das ist ja total klar, dass da dann am Ende nicht diese perfekte Politik bei rauskommt, die man eigentlich den Leuten sozusagen versprochen hat. Und da müsste eigentlich der Anspruch ganz anders sein. Also da müsste man doch jetzt sagen, es sind Koalitionsverhandlungen, man hat einmal diesen wirklich mächtigen Moment auch, wo man ja eigentlich machen kann, was man will, sage ich jetzt mal. Und 1,5 Grad ist ja sogar das, wofür sie gewählt worden sind. Und dann zu sagen, wir setzen auch mal die Politik um, die nötig wäre. Und das scheint gerade nicht zu passieren nach allem, was man sieht. Also aus den aus dem Sondierungspapier, aber auch aus den Sachen, die jetzt aus den Koalitionsverhandlungen
weil es eben Verhandlungen sind kommt. Und man sich, wenn verschiedene Positionen müssen aneinander angenähert werden, da kommt dann der Kompromiss wieder rein. Das kann ja sehr frustrierend sein.
Ja, nicht nur ein Kompromiss, sondern das Problem ist ja sozusagen, dass die alle drei ja nicht mit, es ist ja nicht so, dass drei Parteien da hinkommen und sagen, wir haben einen unterschiedlichen Weg für 1,5 Grad, sondern es sind drei Parteien, die sagen, 1,5 Grad, natürlich, das schreiben wir uns ganz vorne drauf rein, aber sobald man in die Maßnahmen guckt, funktioniert das da schon nicht mehr. Also ich glaube, das ist ja sozusagen das ursächliche Problem.
Pauline Brünger hörten Sie gerade, die Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion zurzeit gerade in Glasgow, genauso wie Anke Herold, der Geschäftsführerin des Öko-Instituts aus Freiburg, und Frau Professor Karin Pittel, die Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Frau Pittel, wenn wir schauen, mit welchen Folterinstrumenten müssten wir an die Wirtschaft, an unseren Lebensstil heran, um das Klimaziel von 1,5 Grad Begrenzung umzusetzen? Geht es dann so weiter wie bisher, nur vielleicht mit anderen Mitteln, mit sogenannter sauberer Energie, oder wissen auch Sie nicht, wo so viel saubere Energie herkommen soll, um den Strukturwandel zu machen?
Doch, also die saubere Energie, die könnten wir schon produzieren, das sagen uns auch alle Szenarien, die wir anschauen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Wahl, wenn ich darf, oder beziehungsweise nicht zur Wahl, sondern zu den
Koalitionsverhandlungen.
Genau. Ich glaube, was man dabei immer unterschätzt, ist, dass es jetzt eigentlich nicht nur darum geht, worauf kann man sich einigen und wann fängt man mit was an, sondern es muss jetzt angefangen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat den Parteien ins Stammbuch geschrieben, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden sollen. Je später wir damit anfangen, desto gravierender und schneller müssen die Maßnahmen sein. Also insofern geht es hier nicht nur darum, dass wir quasi auf deutscher Ebene möglicherweise einfach erst nicht schnell genug anfangen, sondern es gibt jetzt einen Zeithorizont. Den gab es früher nicht. Das heißt, ich kann entweder es gleichmäßiger verteilen, was immer ich machen muss an Maßnahmen, um klimaneutral zu werden, oder ich kann es immer weiter aufschieben. Und genau da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das dürft ihr nicht machen. Und das ist genau auch der Punkt, wenn wir jetzt über saubere Energie sprechen. Wir müssen natürlich sehr stark schauen, wo wir die Energie in der Zukunft herkommen. Das heißt, wir müssen die erneuerbaren Energien stark ausbauen, weil viel wird in Zukunft über Elektrizität laufen. Also Schätzungen sind, dass das bis zu 70% sein werden Mitte des Jahrhunderts. Und dann müssen wir natürlich auch überlegen, wo wir den Rest herbekommen. Der Rest werden dann vor allen Dingen Wasserstoff sein, werden synthetische Energieträger sein. Und die ganze Energie, die können wir nicht zu Hause herstellen. Das heißt, da müssen wir im Prinzip auch international auf Partner zugehen. Das sind Industrieländer, das können aber auch Entwicklungsländer sein. Und da ist eben genau schon die Frage, wie hole ich die an Bord? Da muss ich auch ökonomische Anreize bieten und auch tatsächlich willens sein, zum Teil finanziell in die Verpflichtung zu gehen, aber zum Teil eben auch zu Technologien zur Verfügung zu stellen.
Hm. Wo stehen wir da gerade von deutscher Seite her gesehen, was die Entwicklung dieser Technologien angeht? Vor rund 10, 15 Jahren brüsteten sich gerne Umweltpolitiker damit, dass Deutschland da ja ganz vorne dran ist. Ist das noch so?
Also die Umwelttechnologien sind immer noch ein Exportschlager in Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist immer noch der Anteil, also wir haben einen überproportionalen Anteil an Exporten aus der Umwelttechnologie. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen wir entweder den Anschluss temporär verloren haben. Da versucht man ihn wieder herzustellen, zum Beispiel in der Batterieproduktion. Aber wo es eben auch möglich ist, dass wir den Anschluss in der Zukunft nicht halten können, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Und das ist jetzt zum Beispiel dieser Bereich, den ich gerade genannt habe, der Wasserstoff. Da sind momentan fast alle Staaten am Umdenken, dass sie eben diesen Wasserstoff in der Zukunft brauchen werden, um überhaupt klimaneutral werden zu können. Und es gibt quasi ein globales Rennen um die Anbieter, es gibt ein globales Rennen um Innovationen. Und da muss Deutschland bzw. Europa, sowas ist natürlich eigentlich auf europäischer Ebene besser koordiniert, jetzt wirklich auch aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren.
Anka Herold, wenn Sie diesen Technologiewettlauf beobachten oder bewerten sollen, der ja dann im Sinne des Klimas dann laufen soll, können da solche Allianzen wie jetzt von USA und China angekündigt noch sehr nützlich werden?
Die sind da natürlich sehr nützlich, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, was wir national implementieren. Ne? Wenn wir weiter, wir haben bei den erneuerbaren Energien war Deutschland mal irgendwie ganz vorne, ganz führend. Das haben wir in den letzten Jahren total verspielt und haben da viel zu wenig getan. Und so werden wir da sicher nicht so die Global Player irgendwie sein. Da muss dann auch irgendwie kontinuierlich die Unterstützung der Regierung da sein. Und nicht einfach dann zwischendrin über sehr, sehr viele Jahre plötzlich spielt dann dieser, da einfach nicht mehr genug Unterstützung kommen für diese Technologien. Das war aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein sehr großes Problem, dass es einfach da keine Kontinuität gab. Und das hat auch sehr viel irgendwie verspielt für unsere Wirtschaftsleistung in dem Bereich.
Frau Pittel, nochmal an die Ökonomin die Frage. Ist es wichtig, dass da seitens der Regierung durchaus subventioniert wird? Aber muss man auch sehen, dass für die Wirtschaft das extrem interessant ist, weil da ist das Geld zu verdienen in der Zukunft?
Ja, natürlich. Die Frage ist eben nur, wann stelle ich um und wie stelle ich um? Also wenn ich jetzt einige Industriezweige mir anschaue und die wissen ja, sie müssen dekarbonisieren und die Regierung oder die Politik ist darauf angewiesen, dass sie das auch tatsächlich tun. Dann ist natürlich die Frage, machen sie das aus eigener Tasche oder warten sie darauf, dass sie möglicherweise auch Unterstützung bekommen? Und da sind die Signale aus der Politik im Moment durchaus gemischt, weil manche Technologien, die rechnen sich durchaus schon, die werden aber noch nicht eingesetzt.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel im Bereich, also was jetzt angeht, besonders sichtbar ist ja der erneuerbaren Ausbau. Also es gibt viele Bereiche im Sinne von Standorten, aber auch Technologien, Wind, Solar, wo sich durchaus rechnet, das schon auszubauen. Aber wenn man natürlich auch noch zögert, hat man immer noch die Chance, dass möglicherweise Subventionierung auch weiter geschieht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel andere Technologien mir anschaue, wie jetzt, ich komme schon wieder auf den Wasserstoff zurück, aber es ist momentan so ein prominentes Thema, da habe ich das Problem, dass manche Technologien heute einfach noch relativ teuer sind im Vergleich zu fossilen. Das heißt, was ich brauchen würde, ist zum Ersten noch einen wesentlich höheren CO2-Preis, der dann einfach die Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologien auch stärkt. Und zum anderen brauche ich auch einfach eine gewisse Anschubhilfe, weil die Technologien ja auch billiger werden, wenn sie häufiger genutzt werden. Das nennt man immer so schön Lernkurven. Und da habe ich natürlich als Unternehmer auch keinen Anreiz zu investieren, wenn ich weiß, derjenige, der 3 Jahre später investiert, kriegt es billiger. Das heißt, da muss ich durchaus fördern. Aber ich muss mir auch durchaus anschauen, wo ich vielleicht mehr über zum Beispiel CO2-Preise erreichen kann, als ich es über Förderinstrumente erreichen kann. Also ich muss schon aufpassen, dass ich einen klugen Mix wähle und nicht versuche, mich quasi klimaneutral zu fördern allein.
Das ist eine ganz schwierige Sache, das auch auszutarieren zwischen nationalen Maßnahmen und internationalen Maßnahmen. Georg Ehring in Glasgow, das muss jedes Land der Welt im Prinzip selber aushandeln, selber den richtigen Weg finden. Macht das die ganze Sache nicht doch viel, viel schwieriger? Wäre eine internationale Zusammenarbeit, also was CO2-Preis angeht, aber auch was natürlich CO2-Zertifikate, den Handel damit angeht, also ob man sich vielleicht freikaufen kann mit solchen Zertifikaten, müsste das viel mehr international abgesprochen sein und auch entwickelt werden.
Ja, das ist sicherlich so, dass das international abgesprochen werden muss. Ich würde gerne noch von dem Wort von den Folterinstrumenten was zu sagen. Die Folterinstrumente, das ist eine Wahrnehmung, die, glaube ich, dem Klimaschutz nicht gut tut, wenn man sagt, für den Klimaschutz muss die Regierung die Folterinstrumente auspacken. Wir brauchen zum Beispiel Gebäudesanierung, da braucht man Anreize für Menschen, die ein Haus haben, was nicht gut gedämmt ist, das energetisch zu sanieren. Wir brauchen natürlich CO2-Preise, die ökologisch die Wahrheit sagen. Und die Folterinstrumente, die hat die Natur bereit. Das haben die Menschen im Ahrtal gerade erlebt. Die Folterinstrumente werden dann von der Natur ausgepackt, wenn wir uns beim Klimaschutz nicht bewegen. Was man für Klimaschutz, beim Klimaschutz durch Investitionen und durch kluge Bepreisung machen kann, ist dafür zu sorgen, dass wir trotz der Klimagefahren und trotz der Klimaerwärmung einigermaßen komfortabel auch weiter in Zukunft leben können. Und international, das ist natürlich sehr gut und schön. Es ja gibt ja diesen Vorschlag eines Klimaclubs, der einen realistischen CO2-Preis hat und Zölle von außenstehenden Staaten verlangt. Das ist eine gute Idee. Das Ziel muss aber sein, dass diesem Klimaclub möglichst alle angehören, damit es zu diesen Zöllen möglichst gar nicht kommt. Also zum Beispiel auch die Chinesen. China hat einen CO2-Markt im Entstehen. Die Preise sind da mit denen bei uns, aber nicht vergleichbar. Das muss auf einem Wege angeglichen werden, der dafür sorgt, dass man Ökodumping nicht mehr betreiben kann. Und das wäre ein ganz wichtiger Fortschritt im Klimaschutz.
Zwischen den nationalen Maßnahmen und den internationalen, da könnte ja auch wieder eine ganze Menge so weggedrückt werden. Der Klimaexperte des NABU hat in Glasgow gesagt, wer zu Hause seine Hausaufgaben nicht macht und nicht liefert, der kann auch international nichts bewirken, was den Klimaschutz angeht. Also müssen wir uns alle, und zwar nicht nur jede Stadt, jedes Land, jede Stadt, jede Firma, sondern jeder einzelne Mensch sagen, wir müssen von unserem bisherigen Lebensstil Abstand nehmen? Pauline Brünger?
Ja, das ist eine Frage, die immer kommt und ich finde, dass die Verantwortung massiv verschiebt und zwar in die falsche Richtung. Also wenn man die ganze Zeit darüber redet, wie sich sozusagen einzelne BürgerInnen in ihrem Verzicht einschränken müssen, Entscheidungen anders treffen müssen, dann impliziert das ja sozusagen, dass da der wirksame Hebel liegt, um diese riesige menschengemachte Katastrophe aufzuhalten und das ist faktisch einfach nicht der Fall. Also wir haben als Individuen einfach nicht diese Macht. Natürlich kann ich jetzt weniger oft in der Woche mit dem Auto fahren, aber ich habe nicht die Macht, um ein Kohlekraftwerk runterzufahren. Und am Ende kommt, glaube ich, sozusagen die Frage, ob wir die Mobilitätswende schaffen, eher darauf an, ob sozusagen so große Brocken wie der Ausstieg aus dem Verbrenner oder ausgebauter ÖPNV endlich angegangen werden, anstatt dass ich das mache. Und deswegen bedeutet das trotzdem, dass wir einzelne Menschen eine riesige Verantwortung haben, auch in dieser Krise. Aber die ist eben nicht auf der Ebene von, ich ändere jetzt irgendwie, wie ich konsumiere und das ist irgendwie den Beitrag, den ich leiste, sondern ich glaube, den Beitrag, den wir leisten müssen als mündige BürgerInnen, ist uns dafür einzusetzen, dass politisch endlich was passiert. Und zwar bei uns hier im Land, weil das ist ja sozusagen das, was jetzt nach dieser Klimakonferenz bleiben wird, viele, viele schöne Ziele in Anführungszeichen, die reichen ja auch noch nicht aus, aber die müssen dann ja auch erstmal mit Leben gefüllt werden. Und in Deutschland hängen wir gerade massiv hinter dem, was eigentlich getan werden müsste. Da muss jetzt besonders die nächste Bundesregierung liefern. Und wir sehen ja gerade, dass das nicht so aussieht, als würden die das hinkriegen, ohne dass es da nochmal einen, nicht nur Rückenwind, sondern auch einen großen, großen zivilgesellschaftlichen Druck gibt.
Sind es, Anke Herold, am Ende doch viele, viele große Firmen, die an Energieverkauf und am Wirtschaften, so wie wir es kennen und gewohnt sind, sehr, sehr viel Geld verdienen, die das ausmachen?
Ja, das ist natürlich der Fall. Deswegen ist ja auch das Problem, dass es hier oft so langsam vorangeht und dass wir haben hier sehr, sehr große Widerstände zu überwinden. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, sehr, sehr viele Länder, die an dem bestehenden fossilen Energiesystem sehr viel verdienen. Die wollen das natürlich nicht einfach so aufgeben. Und da muss man manchmal einfach auch sehen, irgendwie, dass man da natürlich irgendwie ganz klar große Kämpfe zu führen und zu gewinnen hat und dass wir da noch nicht am Ende sind. Auch wenn wir jetzt die alternativen Technologien sehr günstig haben, wird das nicht einfach passieren. Da muss schon in jedem Land irgendwie einiges an Umsetzung passieren und vor allem eben auch an diesem Ausstieg aus den fossilen Energien.
Frau Pittel, für Sie als Ökonomin gefragt, stößt da das kapitalistische System an seine Grenzen, weil es die Lebensgrundlagen total zerstört?
Ja, aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt, dass die Marktwirtschaft bzw. das kapitalistische System, sondern im Prinzip dann auch ein Politikversagen, dass die Politik sich nicht durchsetzt mit den Maßnahmen, die tatsächlich notwendig wären. Wenn ich es übereinbekomme, dass die Wirtschaft quasi ihre größten Profite macht, wenn sie sich emissionarm verhält, dann habe ich eigentlich erreicht, was ich will. Was ich natürlich haben werde, und das ist auch das, was gerade im Prinzip angesprochen werde, ist ein immenser Strukturwandel. Das ist nichts Neues, das haben wir häufig schon gehabt, aber er muss diesmal natürlich extrem schnell gehen und er geht gegen die Interessen von doch eben auch einer ganzen Reihe von großen und auch nicht wenig mächtigen Konzernen. Ich glaube nicht, dass das Prinzip der Marktwirtschaft an sich ist, denn Märkte haben eine unheimliche Kraft. Wenn Märkte erstmal für sich etwas entdeckt haben, dann geht das häufig viel, viel schneller, als wenn die Regierung versucht, etwas durchzusetzen. Aber lassen Sie mich auch noch mal ganz kurz auf die Frage der Verhaltensänderungen eingehen. Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn wir suggerieren, dass wir in 30 Jahren genauso leben werden wie heute. Die Verantwortung, gewisse Produktionsweisen, also fast alle Produktionsweisen zu ändern, Regulierung einzuführen, das liegt beim Staat. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wir Menschen uns auch ändern müssen. Ich meine, 34% schätzt die UN der gesamten Emissionen, Treibhausgasemissionen, entstehen beispielsweise durch das globale Ernährungssystem. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als gewisse Verhaltensweisen auch zu ändern. Der große Fehler ist allerdings immer zu denken, das ist ein Verzicht. Das muss kein Verzicht sein, das ist einfach anders. Aber das quasi erstmal von sich von A nach B zu bewegen, sein Verhalten zu ändern, das wird von vielen natürlich erstmal als Einschnitt in ihre Freiheiten und als unangenehm wahrgenommen.
Sie haben den Ernährungssektor angesprochen und damit natürlich auch das Problem von Methangasen, die ja zu fast der Hälfte auch des Klimawandels mitverantwortlich sind. Im Grunde geht es ja dann darum, beim Wandel des Lebensstils auch zu sagen, wenn ihr euch anders ernährt und da klimaneutraler agiert, seid ihr am Ende auch noch gesünder. Also alle haben etwas gewonnen. Wer muss das transportieren in die Köpfe der Menschen?
Ja, ich meine, da muss viel im Prinzip einmal durch Bildung auch vermittelt werden, aber man kann natürlich durchaus auch staatlicherseits Signale setzen. Das eine ist zum Beispiel einfach die ganzen Nebenwirkungen, die zum Beispiel bei der Produktion von Rindfleisch entstehen, also CO2-Emissionen, andere Arten von Emissionen oder eben auch bei der Agrarwirtschaft, wenn ich da bestimmte Düngermethoden verwende, das auch konsequent einzupreisen, sodass diese Produkte teurer werden. Gleichzeitig kann ich im Prinzip auch Signale setzen, indem ich zum Beispiel kleine Sachen in öffentlichen Kantinen gibt es an einem Tag meinetwegen nur noch vegetarisch und an jedem Tag mindestens ein Gericht. Es gibt auch Ernährungsrichtlinien, die dementsprechend angepasst werden können. Also es ist schon einiges, was man machen kann, um das Verhalten nicht von einem Tag auf den anderen zu ändern, aber doch subtil immer stärker in eine andere Richtung zu lenken. Und da ist ein extrem hoher Hebel, aber eben auch, es ist eine Änderung von Gewohnheiten, obwohl wir hinterher gesünder sind.
Georg Ehring und Anke Herold in Glasgow, es wurde ja schon kritisiert, dass auf der Konferenz gerade der Agrarbereich viel zu wenig angesprochen wurde. Wir sprechen über die Kohlekraftwerke, wir sprechen über Gas, die fossilen Energieträger, aber eben dieser ganze andere Bereich sei unterbelichtet bei den Verhandlungen. Stimmt das?
Der Agrarbereich ist hier wenig vorgekommen, der lässt sich nur langsam verändern. In Deutschland zum Beispiel würde er sich dadurch verändern lassen, dass man Fleisch mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belegt und Milchprodukte und ökologisch vorteilhafte Produkte mit einem niedrigeren Steuersatz. Das sind ganz viele Stellschrauben, die auch nicht so schnell wirken. Und ich glaube, man muss schon sagen, dass in dem Tempo, in dem wir das jetzt brauchen, einfach die Umstellung der Energieerzeugung, die Elektrifizierung, das Weg vom Verbrennungsmotor, dass das einfach die schnelleren Dinge sind. Der Agrarsektor ist aber auch wichtig, weil er einen großen Anteil hat und dann, der hinkt hinterher. Das ist eine richtige Wahrnehmung, die teile ich voll.
Mhm, Frau Herold?
Wir hatten in der ersten Woche durchaus auch das Thema Landwirtschaft mit dem Coronivia-Programm auf der Tagesordnung hier. Und wir hatten auch frühere Konferenzen, wo diese unterschiedlichen Wege zur Transformation in den unterschiedlichen Sektoren viel prominenter auf der Agenda waren. Aber es war hier auch einfach notwendig, wenn man jetzt sozusagen das Regelwerk unter dem Pariser Abkommen und diese ganzen großen Themen bei der Finanzierung, bei der Anpassung, wenn man da irgendwie hier zu Ergebnissen kommen will, dann muss man die Agenda auch beschränken und dann muss man auch fokussieren. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Landwirtschaft in dieser Konferenz keine so große Rolle gespielt hat. Aber es ist nicht so, dass das Thema generell keine Rolle spielt. Das war bei anderen Konferenzen durchaus schon anders.
Ich hätte gerne noch eine Bewertung von Ihnen, Frau Herold, zu dem, was Frau Pittel eben gesagt hat und auch Georg Ehring sprach es gerade an, dass sehr viel mehr staatliche Regulierung vonnöten ist. Vorgaben, Rahmenbedingungen, was erlaubt ist und was nicht, um schneller voranzuschreiten. Diesen Dirigismus wollen viele Menschen nicht und die meisten Unternehmen sowieso schon mal gar nicht. Ist es aber trotzdem notwendig, wenn wir irgendwie voranschreiten wollen Richtung 1,5 Grad?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich greife noch mal das Beispiel von Herrn Ehring auf, aus den Gebäuden. Das ist völlig klar. Wir müssen deutlich die Emissionen aus dem Sektor der Gebäude reduzieren. Und gleichzeitig fördern wir immer noch fossile Heizungen im Gebäudebereich. Hier ist dann das große Thema Ausstieg aus den fossilen Energien. Sie haben am Anfang gesagt, ja, und hier steht dann ja in dem Programm nur die Kohle und nicht auch Öl und Gas. Und da ist zum Beispiel auch dieser Ausstieg, klarer Ausstieg auch aus fossilen Heizungsförderung, ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema bei der Regulierung. Und ich glaube, es gibt ganz viele Themen. Frau Pittel hat es vorhin angesprochen, wir brauchen einen intelligenten Instrumentenmix aus Förderung, aus Regulierung und aus Bepreisungsinstrumenten. Und dann kommen wir auch dahin, wo wir hin müssen bei der Emissionsreduktion.
Mhm. Frau Pittel, was mich ich stelle mir die Frage, so viele Experten sitzen auch hier gerade wieder in Glasgow zusammen. Sie gehören ja selber dazu und sind in vielen Gremien mit dabei und beraten die Bundesregierung. Und jetzt gibt es eine neue Bundesregierung. Und man hat das Gefühl, dass da, ich sag mal, die Diskrepanz zwischen der Kompetenz auf der einen Seite der Politiker und auf der anderen Seite der Experten, die es ja eigentlich schon genau wissen, riesengroß ist und das irgendwie nicht zueinander kommt. Ist das zu negativ gesehen?
Ja, Politiker sind eben nicht nur der Wissenschaft verpflichtet und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern im Prinzip auch natürlich ihren Wählern, möglicherweise anderen Interessen.
Jetzt vielleicht das aber auch mal dem Klimaschutz, das ist ja nun schon fast Verfassungsrang, ne?
Ja, ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also insofern, ich glaube, eine der Schwierigkeiten ist wirklich auch, dass man sich nicht darüber einig ist, welchen Weg man auch von den Instrumenten her gehen sollte. Ich meine, das hat man in den Wahlprogrammen ganz extrem gesehen. Die eine Partei setzt ganz stark auf den CO2-Preis und sagt, eigentlich brauchen wir nicht viel mehr. Die anderen sagen, ja, CO2-Preis darf bloß nicht zu hoch sein. Wir brauchen ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, das ist etwas, wo dann quasi aufeinander getroffen wird und im Endeffekt nicht die Gesamtmenge rauskommt, sondern die Gefahr besteht, dass nur die Schnittmenge bei rauskommt. Und das ist natürlich dann relativ wenig. Und ich möchte auch nicht missverstanden werden. Ich denke nicht, dass uns dieses Klein-Kleine, wir regulieren alles einzeln, tatsächlich weiterbringt. Wir brauchen erstmal im Hintergrund wirklich eine Stärkung dieses CO2-Preises. Und dann können wir den Rest ausrichten. Wo funktioniert er nicht? Warum funktioniert er nicht? Das können wir uns anschauen. Aber von vornherein ranzugehen und alles einzeln erfassen zu wollen, ich denke, das führt uns nicht weiter.
Mhm. Pauline Brünger, wie sehen Sie es als junge Frau? Wünschen Sie sich einen Staat, der unglaublich viel bestimmt und vorschreibt?
Ich wünsche mir einen Staat, der endlich das macht, was er ja seit Jahren verspricht, und der sich darum kümmert, dass ich nicht plötzlich in 20 Jahren in der Welt stehe, wo ich merke, meine Lebensqualität ist drastisch eingeschränkt worden durch die Klimakrise und bei vielen Menschen auf der Welt noch viel schrecklicher. Und ich glaube, dass wir tatsächlich mittlerweile an einem Punkt sind, wo man sich diese Frage einfach gar nicht mehr so sehr stellen kann. Hätten wir vor 10 Jahren hier gesessen und hätten darüber diskutiert, dann hätten wir 10 Jahre mehr Zeit gehabt. Dann hätte man offener an Sachen rangehen können. Dann hätte man technologieoffener manche Bereiche erkunden können. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo auch verschiedene wissenschaftliche Studien festgestellt haben, das geht einfach nicht mehr überall. An manchen Stellen müssen jetzt einfach klare Wege eingeschlagen werden. Und da muss man jetzt sagen, so geht es und so halt nicht mehr. Und gleichzeitig ist aber auch total klar, dass wir das Ganze, glaube ich, nicht nur jetzt über Ordnungspolitik lösen können, sondern ein starker CO2-Preis unfassbar essentiell ist. Aber gleichzeitig ist eben auch eben total wichtig ist, dass man auch über zum Beispiel Ordnungspolitik sich darum kümmert, naja, was sind denn die Folgen von so einem CO2-Preis? Wie gleichen wir das wieder aus? Wie sorgen wir dafür, dass nicht nur plötzlich irgendwie Mobilität sehr, sehr viel teurer wird, wenn du mit dem Auto fährst, sondern dass dann eben auch bei dir in der Stadt, bei dir im Dorf, wo auch immer du wohnst, ein gut ausgebauter ÖPNV ist, sodass du da angebunden bist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe vom Staat gerade. Und da gilt es, glaube ich, jetzt einen richtigen Mix zu finden, aber vor allen Dingen auch einen, der sozial gerecht ist.
Sie sprachen darüber, wenn wir vor 10 Jahren gesessen hätten und etwas in Gang gesetzt hätten. Also möchte erinnern, schon 1972, also vor einem halben Jahrhundert, prognostizierte der wegweisende Bericht die Grenzen des Wachstums im Auftrag vom Club of Rome, die Verknappung der natürlichen Ressourcen und stieß ja damit diese moderne Nachhaltigkeitsbewegung an. Und was ist 50 Jahre danach, nächstes Jahr jährt sich das wieder passiert. Wir haben eine Situation in manchen Teilen der Welt, das ist geradezu apokalyptisch. Das Abschmelzen des Permafrostes, des ewigen Eises galoppiert. Alles geht noch viel schneller als gedacht. Die Klimaexperten warnen, in was für eine Welt steuern wir, wenn wir jetzt nicht endlich etwas tun? Georg Ehring.
Ja, wir steuern in eine Welt, die nicht schön ist. Das ist ganz klar. Es ist eine Katastrophe. Das ist aber auch langsam genügend bekannt. Und das, im Grunde genommen passiert das, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten vorausgesagt hat. Vielleicht ein bisschen schneller, aber wir erleben jetzt die Einzelheiten. Und das ist das große Erschrecken. Das ist sicherlich eine Chance. Ich würde aber trotzdem den Klimaschutz gerne viel stärker mit positiven Botschaften belegen als Chance. Wir waren vorhin beim Thema Ernährung, nicht in die Richtung, ihr dürft kein Rindfleisch mehr essen, das ist klimaschädlich, sondern Linsenaufstrich ist was ganz Tolles, das könnt ihr mal entdecken. Es gibt ganz viel zu entdecken in Richtung eines klimafreundlichen Lebensstils, der dann mit steuerlichen Anreizen, mit CO2-Preis unterstützt wird, mit Planung eines besseren öffentlichen Verkehrs zum Beispiel. Das sind die Dinge, um die es im Moment geht. Das sind die Lösungen. Das ist nicht die Apokalypse, auf die wir starren, auch wenn die droht. Das stimmt.
Anke Herold, wie sehen Sie es? Wo sind wir 2050?
Ich wünsche mir natürlich, dass wir diese drastischen Maßnahmen, die wir jetzt brauchen, endlich auf den Weg bringen. Vor allem, wie Frau Pittel vorhin dargestellt hat, die ganzen Anlagen, die ganzen Infrastrukturen, die wir für die Klimaneutralität brauchen, dass wir die wirklich jetzt auf den Weg bringen, sodass wir dann auch tatsächlich die Klimaneutralität vielleicht auch schon ein bisschen früher als 2050 erreichen. Das geht. Da haben wir auch sehr viele Studien des Öko-Instituts gemacht. Aber dazu müssen wir nun wirklich entsprechend die Maßnahmen umsetzen.
Mhm. Pauline Brünger dazu noch. Was glauben Sie, wo stehen wir 2050?
Also die Prognosen, die es gerade gibt, die sehen nicht gut aus. Und ich mag diese Rolle nicht. Ich mag das nicht, dass ich immer wieder wo eingeladen werde, dass ich überhaupt hier sitzen muss und sagen muss, gerade steuern wir auf eine Katastrophe zu, aber ich glaube, das ist halt die Realität. Die ist ja für viele Menschen auch jetzt schon da. Und ich glaube trotzdem, dass, wie gesagt, gibt es viele Studien zu, die sagen, wir können das noch ändern, aber dafür müssen wir jetzt wegkommen von diesen vielen, vielen Versprechen und tollen Reden auf Klimagipfeln, auf diesem Verlieren im Klein-Klein und dann gar nicht mehr im Blick haben, worum es wirklich geht. Es geht hier um echte Menschenleben, es geht um Menschenrechte, es geht um Menschenwürde und es geht darum, jetzt alles zu tun, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Und ich hoffe wirklich sehr, dass uns das gelingt.
Danke, Pauline Brünger von Fridays for Future, war im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit unserem Kollegen Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion, Anke Herold, der Geschäftsführerin des Öko-Instituts in Freiburg und Professor Karin Pittel, der Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen in München.